Hart, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny.
Einen schönen guten Tag. Es ist der 27. Mai. Willkommen zur neuen Folge von Hart, aber Fairway. Heute am Tag des Klebebandes habe ich gerade recherchiert, also der National Cellophane Day. Ich weiß nicht, ob wir das heute irgendwie in Kontext bringen, vielleicht, aber heute geht es ja auch ein bisschen um Technik und Chemie, vielleicht. Ich als Nicht-Profi, Beauty, du hast uns heute einen wirklichen Profi reingeholt und ich würde sagen, den Tino Schuster darfst du heute mal anmoderieren, weil der kommt ja über dich, Beauty.
Ja, ich grüße dich erstmal auch, Benny. Ich habe direkt mal das Klebeband ausgeworfen und den Tino uns dazu geholt und ich gebe deine Vorlage direkt weiter und bin nicht so der Fan von jemandem vorstellen, sondern das darf der Tino direkt mal selber machen. Vorneweg, Tino, ich begrüße dich erstmal und schön, dass du Zeit für uns hast.
Ja, hallo, hier ist der Tino und ich freue mich auch, dass ich euch kennenlernen darf. Ich habe euch bisher noch nicht gekannt, aber ich bin immer interessiert an allen Golfsachen, die so in Deutschland vor allem passieren. Kurze Intro zu mir selber. Ich habe 10 Jahre lang auf der European Tour gespielt, also damals European Tour, heute DP World Tour, von 2000 bis 2009. Davor hatte ich eine sehr erfolgreiche Amateurkarriere, habe international eigentlich soweit alles gewonnen, was man als Amateur gewinnen kann und bin seit 2010 als Berater im Bereich Golf unterwegs und auch nicht nur als Berater, sondern auch als Coach, als in der Investmentwelt neuerdings seit 2017 im Sportbereich und jetzt bei einer sehr interessanten Firma, über die wir heute auch reden werden und wo das Thema Tape oder Klebeband tatsächlich eine Rolle spielt.
Ja, siehst du, also gar nicht so schlecht der internationale Tag gewählt. Dann lass uns doch erstmal, bevor wir auf die wirklich spannende Technik gehen, ganz kurz beim Golferischen bleiben. 10 Jahre auf der European Tour, das ist schon mal ein Brett, kann man ja sagen. Also warst du gar nicht mal so schlecht, könnte man sagen, oder?
Ja, also jetzt genau gesagt, 10 Jahre klingt lang. Ich habe davon nicht die 10 vollen Jahre auf der European Tour damals ganz gespielt. Ich hatte auch 5 Jahre, wo ich immer on-off gefallen bin. Also das heißt, du bist wieder in die zweite Liga zurückgefallen und hast auch kleinere Turniere gespielt. Also es ist dann auch eine harte Zeit, weil genau man eigentlich auf der European Tour oder jetzt auf den größeren Tour, dann macht es richtig Spaß, wenn man sich immer über 10 Jahre lang festhalten kann, weil dann verdient man auch wirklich genug, um den Lebensunterhalt dann komplett stressfrei zu bestreiten. Damals war es noch ein bisschen anders und ich war zwar sehr gut, hatte aber dann auch verletzungsbedingt teilweise Probleme. Mal an der Schulter war ich verletzt, mal am Rücken. Und da war es dann nicht ganz so einfach, aber hat natürlich irre Spaß gemacht, vor allem am Anfang da als junger Mensch da auf der Tour zu spielen, weltweit zu reisen und es war cool.
Ja, dann lass mich dich doch nochmal fragen, wo hast du denn dann angefangen, Golf zu spielen? Wie alt bist du überhaupt? Also wenn du jetzt schon 10 Jahre das und dann nochmal 10 Jahre das, erzähl doch nochmal kurz. Du kommst aus München, hast du mir erzählt.
Also ja, ich wohne in München, bin 1978 geboren, also ich bin 46 Jahre, bin in Stuttgart geboren, bin dort auch aufgewachsen für die Deutsch-Stuttgarter Golfclub Solitude. Da habe ich meine Jugend verbracht, war natürlich da ein Top-Spieler und bin dann zu meiner Profikarriere wegen den Flughafenanbindungen nach München gegangen, weil es da einfach mehr Direktflüge gab und bin mit 21 Jahren ins Profilager gewechselt, habe dann bis 31 gespielt und dann jetzt die letzten 15 Jahre, wie gesagt, als Berater unterwegs gewesen und im Golfbereich, aber nicht nur im Golf, sondern im Sportbereich, habe sehr interessante Sachen gemacht und da gibt es auch viel zu erzählen.
Wow, also das klingt auf jeden Fall nach einer sehr golferischen Karriere. Spielst du noch privat? Ist jetzt meine allererste Frage, wenn du so viel schon noch mit Golftag machst.
Ja, also privat spiele ich für mich, habe ich seit 2010 tatsächlich nicht einmal trainiert. Ich habe ich ja gesagt, ein paar junge Spieler trainiert. Ich habe jetzt auch noch ein paar Top-Kunden, mit denen ich ab und zu mal spiele. Es kommt nicht so oft vor und wir machen ein paar Golfreisen mit Gruppen, die wir auch schon ewig lang kennen. Das ist eine eingefleischte Gruppe, also eingefleischte Gruppen, mit denen wir denen halt natürlich die Welt bereisen und tolle Golfplätze spielen. Wie jetzt im Sommer fliegen wir nach Schottland oder im November fliegen wir nach Valderrama und so. Wir machen tolle Sachen, interessante Sachen. Die Leute profitieren natürlich davon und gehen gern mit uns, weil wir natürlich viel zeigen können. Und das macht irre Spaß. Und privat aber spiele ich soweit nicht. Ich habe jetzt ein kleines Kind, der ist 5. der hat jetzt schon den Golf-Virus in sich, der spielt gern. Vielleicht spiele ich mit ihm dann öfter, weil dann macht es natürlich irre Spaß, mit den Kleinen zuzugucken und ihm auch beizubringen, wie Golfen geht.
Ja, das war nämlich ein Thema, was wir in den letzten Folgen öfter mal hatten, was Scotty Scheffler auch gesagt hat zu den Olympics, was sein Ziel ist, nämlich have fun, also Spaß haben. Und deswegen die Frage noch als letztes, bevor Beauty übernimmt, den technischeren Teil an dich von mir. Kann man eigentlich nach so einer Profikarriere Golf anders sehen und dann noch wirklich Spaß haben? Funktioniert das für dich?
Absolut, weil, also ich bin totaler Fan von Golf überhaupt, weil es einfach ein Sport ist, den man sowohl mit der Familie machen kann, aber auch natürlich ist man immer an der frischen Luft, hat Bewegung und ist einfach toll, die ganze Natur anzuschauen und das Ganze zu erleben. Und ich finde, dass man immer, wie Scotty Scheffler auch sagt, Spaß haben kann, sollte auf dem Golfplatz, weil es geht darum, wirklich Spaß zu haben. Wer Spaß hat, spielt auch besser Golf. Und ich glaube schon, also ich hätte jetzt auch, wenn ich jetzt wieder auf den Golfplatz gehe, sehr viel Spaß. Und egal in welcher Leistungsstufe man spielt, kann man Spaß haben. Das sehe ich auch jetzt bei den Leuten, mit denen ich spiele. Sowohl der gute Golfer hat Spaß, aber auch der sehr schlechte Golfer und untalentiert hat trotzdem Spaß. Und das ist schön zu sehen. Und ich habe weiterhin auch Spaß. Also es ist eine tolle Sportart.
Interessanter Punkt, den du gerade noch angesprochen hast, dass du seit 2010 im Grunde nicht mehr trainiert hast. War die Zeit davor mit dem ganzen Training zu deiner Profi- und Amateurkarriere dir dann irgendwann auch leid und genug, dass du dann auch irgendwann gesagt hast, boah, eigentlich habe ich schon noch Lust auf den Sport, aber das Training, da habe ich gar keine Lust mehr drauf?
Ja, so kann man es eigentlich sagen. So trainieren, das war schon sehr zäh am Ende, vor allem als Profi, wenn man dann wirklich jeden Tag dann 8 Stunden spielen muss und das auch wirklich jeden Teil des Spiels, also das kurze Spiel, Putten, langes Spiel, immer wieder stupide hintereinander trainieren soll. Das war dann schon sehr anstrengend und hätte ich auch jetzt keine Lust, so konzentriert mal eine halbe Stunde, Stunde zu trainieren, macht mir Spaß und Spielen macht mir auch Spaß, aber dieses Trainieren, das stimmt schon, dass es dann irgendwann einfach zu viel ist. Und meiner Meinung nach auch fast überbewertet ist mittlerweile. Ich habe vielleicht dann mich da reinreden lassen und hatte dann vielleicht in der Zeit auch zu viel trainiert und da habe ich den Spaß verloren durch das viele Training und dadurch ist eine Disbalance entstanden und dann kann das Training den Spaß nicht aufwiegen und somit hätte ich wahrscheinlich mit weniger Training besser gespielt.
Ja, weil es schon interessant zu sehen, meine sportlichen Wurzeln sind immer noch der Fußball und wird wahrscheinlich auch trotzdem immer noch die Passion meines Lebens bleiben. Aber irgendwann, so nach 25 Jahren Training und Spiel, war dann bei mir halt auch irgendwann der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ey, auf Training habe ich eigentlich gar keinen Bock mehr, spielen schon, aber da ist ja dann nochmal dieser Aspekt im Mannschaftsgefüge, ohne Training dann auch immer noch zu spielen, ist ja dann schwierig. Beim Golf ist es ja dann doch immer mal noch so, wenn das Training weg ist, dann ist der Rost relativ schnell im Körper und das dann auf einer Runde in einem guten Turnier rauszuspielen, ist dann fast gar nicht mehr möglich.
Ja, muss ich so ein bisschen widersprechen. Es kommt natürlich darauf an, wie viel man spielt. Warum muss ich widersprechen? Weil bei anderen Sportarten wie Fußball würde ich jetzt sagen, da gehört ja auch die körperliche Seite dazu. Da muss man einfach konditionell auch fit sein, dann spielt man auch besser. Im Golf ist es tatsächlich nicht so. Wie gesagt, im Golf muss ich höchst konzentriert sein und wirklich jeden Schlag sauber ausführen. Und das kann ich auch theoretisch mit weniger Training machen. Natürlich, wenn ich gar nicht spiele, dann roste ich ein. Aber wenn ich im Spiel bleibe und weniger trainiere, bleibe ich eigentlich trotzdem im Spiel. Und wenn ich dann eine Runde habe oder auch mehrere Turniere, wo ich einfach Spaß habe, zwar weniger trainiert habe, kann ich trotzdem eine sehr extrem gute Leistung bringen. Und da merkt man meine körperliche Fitness nicht an. Also da sehe ich Golf schon als großen Unterschied. Und, Entschuldigung, dass ich jetzt so viel rede, weil es ist ein interessantes Thema.
Ja, absolut.
Leute, die jetzt viel trainieren, erwarten natürlich auch, dass sie besser spielen. Und das ist natürlich der Erwartungsdruck, den man an anderen sich selber hat. Habe ich schon oft genug gesehen. Die dann vor dem Turnier viel trainiert haben, haben dann besonders schlecht. Vor allem dann fangen sie mit einem Triple Bogey an oder noch schlecht. Dann ist die ganze Runde kaputt. Wenn man nicht trainiert, hat man keine Erwartungen und man spielt vor sich hin und kommt so schnell an eine Runde rein. Also da ist dann der Druck, den man sich selber macht, eine große Auswirkung auf die Leistung. Vor allem im Golf hat es eine extrem große Auswirkung. diese Komponente.
Ja, ich fand ja sehr lustig, dass du gesagt hast, ich trainiere gar nicht mehr so viel, mal eine halbe Stunde. Das ist ja für den Amateurgolfer, ist es ja das gesamte Training eigentlich.
Ja. Stimmt ja. Auch wieder, ja.
Ja, also, und einen, ja, klar, einen anderen Punkt
noch. Deswegen habe ich gesagt, man muss schon ein bisschen spielen, damit man nicht verrostet, ja. Aber eine halbe Stunde ist schon nicht viel, aber im Amateur wird es natürlich schon
einiger. Da sieht man die unterschiedlichen Welten, ne?
Ja, und auch, ja, auch den Punkt, dass du, ja, aber auch den Punkt, dass du angesprochen hast, Chippen und Putten, sieht man ja den Autonormal-Clubspieler ja auch nie trainieren. Also in dem Sinne. Das fand ich echt gut, dass du diese Punkte zuerst angesprochen hast. Da fragt sich dann schon der Normalspieler, warum kommt dann da jetzt nicht der Driver als erstes? Ja, warum trainiert er dann nicht den Driver dann? Und aber das sind halt die unterschiedlichen Welten. Ja, und
Ja, das ist also, wie gesagt, ganz, ganz wichtig, wenn jetzt wir hier auch über Golftraining reden. Ich meine, da kann ich viel reden. Ist natürlich das kurze Spiel mit Abstand das Wichtigste. Auch da kann jeder Amateurgolfer seinen Score radikal schnellst verbessern durch Putten und kurzes Spiel. Und das lange Spiel ist dann tatsächlich nicht so wichtig, aber da kann man ja Stunden drüber reden und dann könnten auch viele zuhören, was wichtig ist beim Training und was nicht.
Ja, schön, dass du das auch mal so sagst. Sonst hören die das immer nur von uns und glauben uns da vielleicht nicht. Ist, glaube ich, jetzt auch der richtige Punkt, um die Thematik so ein bisschen zu wechseln, warum du eigentlich hier bist. Natürlich könnte ich jetzt auch noch sicherlich 2-3 Stunden mit dir über Golftraining und wie hast du die Sachen trainiert und so, würde ich sehr gerne reden. Aber wir sind heute eigentlich da, um über deinen unternehmerischen Teil ein bisschen zu sprechen. Und zwar über die Firma TPD Golf. Und was dahinter steckt, kannst du uns doch mal so ein bisschen näher bringen. Der ein oder andere hat vielleicht schon mal auch bei der aktuellen TV-Übertragung so ein Schaft an dem einen oder anderen Schläger auf den Touren gesehen. Aber bring uns doch mal so ein bisschen rein, womit befassen wir uns da eigentlich?
Genau, also wir wollen ja heute über TPT sprechen. TPT steht für Thin Ply Technology. Und ist eigentlich der hochwertigste und beste Graphitschaft, den es zurzeit im Golfmarkt gibt oder wahrscheinlich nicht nur zurzeit, sondern wahrscheinlich auch für längere Zeit in der Zukunft geben wird. Warum ist das so? TPT stellt die Schäfte mechanisch her, also mit einer Maschine, und die sind jeder Schaft, der gemacht wird, ist gleich. Also es gibt natürlich verschiedene Spezifikationen, aber jede Spezifikation ist immer gleich. Also ich mache 1000 Schäfte und alle 1000 Schäfte sind genau gleich, weil sie von der Maschine hergestellt sind. Und alle anderen Schäfte, Graphitschäfte, die es auf dem Markt gibt, ist jeder einzelne per Hand gerollt. Auch die anderen hochwertigsten, wenn wir über die Konkurrenz sprechen, bestehen aus mehreren Schichten von Carbon, die mit der Hand gerollt wird. Und da kann man sich vorstellen, dass es einfach Unterschiede gibt. Und wenn wir jetzt auf die Tour schauen, warum unser Schaft so viel auf der Tour gespielt wird, ist einfach, weil die Spieler die Präzision einfach wertschätzen. Und bei anderen Schäften ist es halt immer so da, dass nicht alle Schäfte gleich sind. Und die Schäfte, die auf der Tour gespielt sind, sind auch extra ausgesucht. Die gibt es für den Normalverbraucher auch gar nicht so, wie er auf der Tour gespielt wird, weil dort werden immer nur die besten Produkte benutzt. Mhm. Und das, was der Rest kauft, also der normale Amateur, bekommt eigentlich die Ausschussware, die kleine Fehler drin haben, aber die können sie ja auch nicht wegschmeißen. Und das macht TPT so besonders, dass wir hier ein hochwertiges oder das hochwertigste Produkt haben, und das wird auf der Tour, auf der PGA Tour und auf der DP World Tour natürlich besonders geschätzt.
Interessant. Ich kann ja mal dazu nochmal kurz auch was nachfragen. Die Muttergesellschaft habe ich gegoogelt, die anderen googeln ja auch nur mit Google, North Thin Ply Technology, woher kommt das North, frage ich dich später, ist ja laut Unternehmensseite ein führendes Unternehmen im Bereich Hochleistungsverbundstoffe. So, Hochleistungsverbundstoffe, sag mir doch mal erstmal, was das ist.
Hochleistungsverbundstoffe, ja, gute Frage. Also Hochleistungsverbundstoffe ist ja, wie gesagt, wir reden hier über das Material Carbon, und dort sind wir führender, weil wir in unseren Rezepten und Technologien die Besonderheit haben, dass unser Carbon besonders stabil ist und hochwertig ist, das zusammengeklebt. Und das macht diese North Thin Ply, also Thin Ply. Wir können Carbon besonders dünn machen und besonders stabil, stabiler und hochwertiger als alle anderen Firmen. Das ist unser USP und das kann natürlich in verschiedensten Bereichen angewandt werden. Und da sind die Mutterfirma ist in den Bereichen Segelsport unterwegs. Die ist im Bereich Luxusuhrenmarkt unterwegs, weil die Gehäuse teilweise aus hochwertigen Carbonstoffen oder die Uhrenwerke aus mittlerweile Carbon-Teilen gemacht werden. Und natürlich sind wir im Bereich nach Formel 1 sind wir unterwegs, weil dort natürlich hochwertigstes, dünnes, leichtes Carbon, was besonders stabil ist, und tätig. Und wie gesagt, ich bin jetzt für den Golfbereich tätig und führe die ganze Strategie und die ganze Dinge an. Die anderen Themen wie Segelsport, Formel 1 und Uhren, Luxusuhren und auch der Bereich Aerospace ist noch ein großer Markt, wird von anderen Führungspersonen im Unternehmen geleitet. Und da gibt es natürlich tolle Anwendungsgebiete mit dieser Technologie.
Dann lass mich da nochmal anschließen als zweite Frage. Carbon kannte ich ja immer nur früher vom Spoiler vom Golf, weißt du? Also hier schön Carbon-Look, ne? Das war ja so, da erkennst glaube ich viel. Also ist das eigentlich nur ein Trend, ein teurer Trend, der sich durchsetzt im Sport und Co. oder eigentlich so ein gutes Resultat von einem Fortschritt, der in der Materialwissenschaft stattfindet? Denn also Eisen war ja so früher, ne, die Schäfte, und jetzt ist überall mehr Carbon. Siehst du da wirklich eine stärkere Entwicklung hin, dass mittlerweile Carbon dem Eisen überlegen ist oder noch andere Optionen hat?
Ja, wollen wir mal so sagen. Der Carbon-Schläger, der kam ja dann irgendwann, ich spiele ja auch schon, wie lange jetzt Golf? Über 40 Jahre. Damals gab es ja noch Holzköpfe und nur Eisenschäfte und es kam ja dann irgendwann mit diesen Graphitschäften und auch diese Carbon-Köpfe. Aber sagen wir mal, wenn wir jetzt von den Schäften sprechen, wählen ja die Profis immer noch als Eisenschäfte, wenn sie eine Eisenschlange, einen Stahlschaft, und als Holzschläger nehmen sie einen Graphitschaft. Warum nehmen sie bei den momentan noch einen Eisenschaft bei den Stahlschaften? Weil der Stahlschaft noch stabiler ist im Treffmoment, das heißt, der Torque ist geringer, der verdreht sich weniger und dadurch bin ich genauer. Und bei den Eisen ist es ja ganz besonders wichtig, dass ich den Schlag auch wirklich, also ich kann es immer noch, den Schläger fast auf einen Meter genau jedes Mal schlagen, und mit dem Graphitschaft ist schwerer. TPT ist momentan gerade in der Entwicklung eines solchen Eisenschafts mit den gleichen Torque-Eigenschaften wie ein Eisenschaft. Das würde uns natürlich in dem Bereich Eisenschäfte ganz weit nach vorne bringen, weil dann kommen die Vorteile des Graphitschafts zum Vorschein, nämlich dass er armschonender ist, dass er leichter ist, dass man den Schläger, dass man den länger schlagen kann, also dass ich den mit dem gleichen Schaft, dass der mehr Power generiert in den Ball rein. Aber wenn ich dann, wie gesagt, diesen Torque-Bereich und diese Verdrehbarkeit trotzdem so hat wie bei einer Eisenschaft, habe ich natürlich große Vorteile, weil ich dann den Ball weiterschlage, aber trotzdem genauso präzise. Und dieser Vorteil ist momentan bei den Graphitschäften im Driverbereich natürlich ist nicht ganz so wichtig, dass ich den Ball jetzt super so präzise hauen wie ein Eisen von der Länge, sondern da geht es ja wirklich auch dann tatsächlich um Länge, wenn ich die Hölzer schlage. Und deswegen werden die Schäfte dann auf der Tour oder als für jeden Spieler auch als Graphitschaft gewählt. Also aber es passiert da immer noch viel in der Technologie. Und vor allem, wie gesagt, sind wir gerade dran, bei den Eisenschäften eine Revolution zu starten, dass wir da genauso genau sind wie die Stahlschäfte.
Ja, super, super spannende Info, die du da so ein bisschen mitgibst. Wir beide haben ja auch da schon mal das eine oder andere Mal dieses Thema nur angerissen, warum Stahl und warum eventuell Graphit. Du gibst das natürlich dann auch genau auf den Punkt wieder, was wir uns so ein bisschen überlegt hatten. Kommen wir aber jetzt zum Driver. Wenn ich jetzt so ein bisschen auf euer Portfolio gucke und online mir angucke, was bietet ihr alles da so an? Da habt ihr im Grunde für den Driver 8 Driver-Modelle mit High und Low, also von 14 bis 21. Da fragt sich jetzt derjenige, der sich damit überhaupt gar nicht beschäftigt, boah, für was steht denn jetzt auf einmal die Zahl und für was steht dann dieses Low und für was steht denn auf einmal dieses High?
Super Frage, die ich natürlich gerne beantworte. Und wir haben noch mehr Modelle, weil wir haben die Nitro-Serie und die Power-Serie. Darauf komme ich aber, ich sage mal, die Nitro-Serie und die Power-Serie unterscheidet sich eigentlich nur vom Gewicht, weil es ganz wichtig irgendwann, wie schwer ein Schaft ist. Und Es ist alles erwiesen mittlerweile, je leichter ein Schaft ist, desto weiter kann ich ihn schlagen. Aber manche Spieler präferieren, weil sie damit konstanter schlagen können, einen schwereren Schaft. Deswegen gibt es diese zwei Linien. Also, aber wenn wir jetzt von diesem den leichteren, zum Beispiel von der Nitro-Serie sprechen, gibt es diese Zahlen von 14 bis 21. Und jeder Golfer kennt ja die Grundbegriffe. Ein weicher Schaft ist zum Beispiel ein Ladies Flex oder ein Regular Flex. Und der harte Schaft ist ein Extra Stiff Schaft. Und wir haben einfach nur Zahlen benutzt, weil wir glauben, dass es einfacher ist, das Ganze mit Zahlen zu einfach darzustellen in unserer Technologie und in unserem Denken. Aber es steht dieser 14, die erste Zahl, mit der wir anfangen, steht praktisch für einen X-Schaft, die ersten zwei Zahlen. Und die 21 steht praktisch für den Ladies Flex, den weichsten Schaft. Und dieses High und Low steht eigentlich nur für High Kick Point, das heißt, wo der Schaft sich biegt. Und Low Kick Point ist, wo, also der biegt sich oder diese wo sich der Schaft biegt, ist weiter unten und dadurch ist der Ballflug höher und bei dem High Kick Point ist der Ballflug tiefer. Und so kann man das eigentlich ganz gut erklären. Also wenn man einen hohen Ballflug haben will, muss man praktisch diesen High nehmen, weil der, sagt man ja hoch, dann der Kick Point ist weiter unten, der fliegt höher. Und bei einem Low-Ball, also bei einem Low-Driver, ist der Kick Point höher und der Ball fliegt flacher. So kann man sich das vorstellen. Und wir haben ja ein Online-Fitting-Tool entwickelt, da kann man auch genau einstellen, wie die Schwunggeschwindigkeit ist, da kann man auch einstellen, wie der Ballflug sein soll. Und so kann man seinen besten Schaft dann herausfinden. Es kommt eigentlich auf die Schwunggeschwindigkeit drauf an. Und wenn man jetzt fragt, warum wir besser sind als andere, ist, wir sind besser aus dem Grund, weil wir, wie ich schon gesagt habe, durch diese Carbon-Technologie und dieses maschinelle Entwickeln des Schaftes oder Produzieren des Schaftes stabilere Schäfte produzieren kann mit weniger Torque, dabei aber weicher sein können. Und je weicher ein Schaft, desto mehr Clubhead-Speed kann ich generieren. Und je mehr Clubhead-Speed ich generieren kann, desto weiter schlage ich den Ball. Und diese Kombination sind wir eigentlich besser als alle anderen Konkurrenten und Marktteilnehmer, weil wir einfach präziser sind mit einem weicheren Schaft und dadurch einfach den Amateur ermöglichen, den Ball länger zu schlagen.
Okay, das für mich als Amateur, der jetzt nicht so tief drin ist wie der Beauty, der wird ja das alles, der quatscht mich auch immer mit Talk und sowas voll und hier, er hat den Schaft neu und alles. Und was ich halt immer so höre, ist dann eher beim Schaftfitting oder beim Fitting, dass Leute gibt, die einfach kommen, ich nehme den längsten, der soll glänzen wie so ein Katana im Sonnenuntergang, das ist so richtig schön. Also alles voll cool, dass ihr so viele Optionen habt für die Profis, in Anführungsstriche, aber jetzt mal so Hand aufs Herz, was habe ich denn jetzt so als Handicap-20-Freund von dem Ganzen?
Ja, als Handicap-20-Freund ist eigentlich die perfekte Lösung, weil ich habe einen Schläger, mit dem ich einfach länger schlage und auch noch präziser schlage. Also ich kann bei allen Bereichen, was ein Driverschaft haben muss, glänze ich, weil ich bin länger und gerade als alle anderen Schäfte. Und welchen Schaft du jetzt nehmen musst, es hängt ganz davon ab, wirklich von deiner Schwunggeschwindigkeit. Und die hat ein Handicap 20, kann eine Schwunggeschwindigkeit von 80 haben, kann aber auch eine Schwunggeschwindigkeit von 110 Meilen haben. Das muss jeder tatsächlich rausfinden oder wissen, mal gemessen haben. Mittlerweile gibt es ja so Driving Ranges mit Trackman Ranges oder diese anderen Messgeräte, jeder muss halt irgendwie rausfinden, wie seine Schwunggeschwindigkeit, und da kann er eigentlich den Schaft ableiten, welchen er braucht. Und wenn man dann weiß, ob man den Ball eher höher oder flacher haut, kann man das Ganze dann abstimmen, ob man ein Low oder High braucht.
Okay, dann lass mich das so nochmal formulieren. Ich habe tatsächlich neulich auch wieder ein Video gesehen im Internet, so fangen die besten Fragen übrigens immer an, die YouTube Golf School. Ne? Ich habe tatsächlich dort eine Studie gesehen, die sagt, also wir schauen mal, ob wir mit einem höheren Clubhead-Speed weiter treffen, einfach komme was wolle, Technik egal, oder ob man mit einem bisschen geringeren Clubhead-Speed, aber dem absolut sauberen Treffmoment in der Mitte, perfekte Upward-Angle und so weiter, weiterkommt. Und da kam wohl raus, dass man gar nicht so dieses noch schneller Schwingen, sondern lieber die bessere Technik verfolgen soll. Wie siehst du das?
Nee, absolut. Das andere, also das Wichtigste ist dieser sogenannte Smash-Faktor. Das ist, wie schnell der Ball von dem Schlägerblatt weggeht mit der gleichen Schlägerkopfgeschwindigkeit und sei nicht so gemessen. Ich gehe jetzt mache ein einfaches Beispiel. Einer wie ich habe 100 Meilen pro Stunde Clubhead Speed und ich treffe ihn gut, dann ist die Ballgeschwindigkeit mal 1,5 und 1,5 ist so der maximale
erlaubte
Multiplikator, mit dem ein Ball weggehen kann. Und wenn man den Ball schlecht trifft, hat der Smash-Faktor nur 1,3, also der Ball geht nur mit 130 Meilen pro Stunde weg. Also so viel, diese 20 Meilen mehr Clubhead-Speed zu erzeugen, ist unmöglich. Also es geht immer natürlich auf das Balltreffen. Aber jetzt sage ich wieder von dem Schaft, den wir produzieren, und jetzt kommen wir auf diesen Torque, auf diesen sogenannten Torque. Da verdreht sich der Schläger bei unserem Schaft weniger und ich treffe ihn dadurch regelmäßiger in der Mitte. Und das ist erwiesen. Also das ist jetzt nicht nur eine Technologie von uns, sondern das kann man auf dem Trackman gemessen. Also kommen wir immer näher an diesen Smash-Faktor 1,5 näher ran. Egal, was er macht, ob der jetzt versucht, schneller zu schwingen oder langsamer zu schwingen, sind wir auf jeden Fall in diesem Smash-Faktor-Bereich immer höher. Aber natürlich geht immer in der Mitte treffen vor Clubhead-Speed.
Okay, dann aber im Umkehrschluss müsste man doch eigentlich, statt was die jungen Leute auf der Range machen, ich kann noch schneller schwingen und ich übe jetzt noch mehr Bryson-Gewichte, damit ich noch höheren Clubhead-Speed habe, müsste man doch eigentlich schauen, wie kann ich mit welcher Schwunggeschwindigkeit den optimalen Smash-Faktor erreichen. Da müssten doch alle hinterher sein dann.
Ja, absolut. Also, aber nochmal, wenn ich versuche, den maximalen Speed zu erreichen, den Smash-Faktor kann man immer erreichen. Ist ja nur die Frage, wie konstant man ihn erreichen kann. Und da, also diesen Smash-Faktor kann der Senior hier, der nur den Ball 100 Meter springt, kann einen Smash-Faktor von 1,5 haben und ein Profi. Also den Smash-Faktor kann man nicht unbedingt beeinflussen, weil das einfach nur, wie man ihn in der Mitte trifft. Und wieder dann praktisch der Trampolin-Effekt, wie er weggeht. Deswegen, die Jungs, die jetzt auch nur auf Geschwindigkeit gehen, wollen natürlich den maximalen hohen Clubhead-Speed und müssen ihn natürlich lernen, dann in der Mitte zu treffen und dann haben sie die maximale Distanz. Jetzt einfach zurückzugehen vom Speed macht jetzt eigentlich auch so viel Sinn nicht, weil ja, nur wenn sie jetzt wirklich auf Turniergolf gehen würden, müssten sie gucken, okay, mit welchem Schwunggeschwindigkeit treffe ich den Ball maximal konstant bei 1,5. Das sollte die Vorgehensweise für einen Turniergolfer eigentlich sein, aber 1,5 kann jeder erreichen, nur dass es klar ist, also es ist nicht so, und das hat auch jeder, also das kann der Amateurgolfer, du,
mal.
Könnt ihr alle sofort erreichen. Ja. Nur wie oft?
Ja, ich glaube, ich glaube auch den Punkt, den man nicht vernachlässigen darf, da kann man ja auch so auf YouTube sehr gut die Bryson-Story auch nochmal verfolgen, wo er meinte, sein Training gehen maximale Clubhead-Speed ging ja halt auch darauf zurück, dass er dann sagt, im Turnier schlägt er niemals 100% den Driver, sondern was sind dann die 80%? Und wenn mein Max-Speed höher geht, ist dann gleichzeitig mein 80%-Schwung ja auch schneller als vorher. Also man kann ja nicht immer nur sagen, dass Max-Speed-Training sich nicht auf dem Platz widerspiegelt, sondern wenn ich es dann schaffe, halt meinen Schwung da anzupassen, auch kontrollierter zu schwingen, ist mein kontrollierter Schwung letztendlich dann schneller, wie er vorher war. Und das noch gepaart dann mit der Fähigkeit, den in der Mitte zu treffen, ist natürlich dann das optimale Training. Ist spannend zu sehen. Wir können ja auch sagen, oder ich kann ja auch sagen, ich habe von euch zwei Schäfte zur Verfügung gestellt bekommen und werde die ab dieser Woche intensivst testen. Ich werde auf der Range testen, ich werde auf dem Platz testen und ich werde sowohl Videotagebuch als auch für mich Notiztagebuch machen und dann in den kommenden Wochen immer mal in einer neuen Rubrik, die dann reinkommt, Beauty Tested, werden wir die nennen.
Der Fitzpatrick des Golfens hier.
Richtig, ja.
Beauty Tested. Unterstütze ich total.
Und da werde ich dann mal so ein paar Testergebnisse immer mal reinwerfen und wo ich da gerade stehe. Ich bin gespannt, was bei rumkommt.
Nee, also wie gesagt, ich bin totaler Fan von diesen Tests und wie gesagt, TPT ist einfach dahingehend besser, dass sie einfach einen Schaft bauen, der stabiler ist und du durch eine höhere Schlägerkopfgeschwindigkeit hast. Und aber du wirst es bei den Tests ebenfalls so spüren, weil absolut. Ich meine, ich habe es oft genug getestet oder alle, auch die ganze Welt, die jetzt die TPT-Schäfte benutzt, hat es getestet und deswegen sind ja auch alle Long-Driving-Spieler, die es momentan in der Weltspitze sind und die alle Long-Driving-Events gewinnen, benutzen auch unseren Schaft, weil er einfach weicher sein kann, weil er stabiler ist und weil er dadurch einfach höhere Schlägerkopfgeschwindigkeit erzeugt, mit trotzdem einer perfekten Genauigkeit. Also natürlich immer im Verhältnis, je weicher ich vom Schaft gebe, das geht auf Kosten von Genauigkeit, aber dadurch, dass wir trotzdem genauer sind, macht es dann halt diesen tollen Effekt bei unserem Produkt. Und natürlich das Gefühl von diesem hochwertigen Carbon ist auch toll zu spüren, was die ganzen Ich-Schätzer, die Amateure schätzen, aber natürlich auch die PGA-Pros auf der Tour.
Ein interessanter Punkt ist noch, wir reden jetzt gerade sehr viel über die Hölzer, über die Driver. Nehmen jetzt hier gerade am Montagabend auf. Gestern Abend habe ich die PGA-Tour verfolgt und da gab es eine Detailaufnahme, sehr groß auf meinem Fernsehen, und da stützte sich ein Ricky Fowler auf einen neuen Putter ab, wo man groß die Buchstaben Lab Golf drauf lesen konnte, und der Schaft, da stand auch was mit TPT. Sind wir jetzt nicht nur im Bereich Driver, sondern auf einmal auch im Bereich Putten unterwegs, und was hat es mit dieser Firma aus den USA auf sich?
Ja, also gute Frage. Natürlich, da wir hochpräzise Schäfte herstellen, haben wir uns auch in dem Puttermarkt umgeschaut und haben vor ein paar Jahren an LabGolf ein paar Prototypen von einem Putterschaft geschickt. Und LabGolf ist eine neue Putterfirma, die eine unglaubliche Entwicklung vor sich genommen hat. Das gab es im Golf soweit noch nie und ist eigentlich die gehypteste Firma im Golfmarkt. Seit 7 Jahren haben die ihre Verkäufe verdoppelt und es sieht auch weiterhin auf einem unglaublichen Markt aus. Und warum sind wir dort drin? Weil LabGolf hat uns als Auserkoren, was heißt Auserkoren, die haben unsere Schäfte getestet und einfach auch gemerkt, dass unser Schaft der beste ist. Und dieser Lab-Putter ist ja so ausbalanciert, dass er von aus jedem Winkel praktisch ausgewogen ist und sich auf gar nicht verdreht. Und da unser Schaft der einzige ist, der komplett rund ist und auch immer gerade ist durch die mechanische, funktioniert der Lab-Putter eigentlich auch nur hundertprozentig. Und alle anderen Schäfte, wie gesagt, sind ja gewickelt mit der Hand und sind nicht ganz gerade. Also es ist ja genau minimal, und der Lab-Putter ist praktisch ja ausgebaut auf einen ganz runden Schaft, damit wirklich der Putter sich auch überhaupt gar nicht verdreht. Und deswegen benutzen momentan alle PGA-Tour-Spieler diesen Lab-Putter, weil sie diese Ausgewogenheit dieser Technologie des Lab-Putters mögen. Und natürlich funktioniert dieser Lab-Putter, wie gerade erwähnt, nur mit diesem TPT-Schaft zu 100%. Mhm. Und deswegen vertrauen die Spieler alle auf diesen Lab-Putter mit diesem TPT-Schaft. Momentan spielen, glaube ich, 30% aller PGA-Tour-Professionals diesen Lab-Putter und alle fast ausschließlich mit diesem TPT-Schaft in der Konstellation. Aber es ist eine super spannende Firma, super spannend auch für uns als Firma, als TPT, und beweist wieder und sagen alle Spieler, dass wir den hochwertigsten und besten Schaft haben, auch im Putter-Bereich.
Ja, gab jetzt auch nochmal einen extremen Push vor einigen Wochen mit Adam Scott, der jetzt auch eine Kooperation im vergangenen Jahr mit denen dann gestartet hat und ein Putter-Modell rausgebracht hat. Du hast es gerade auch nochmal selber gesagt, zu 100% funktioniert dann dieses Putter-System von Lab tatsächlich dann nur mit eurem Schaft, weil er rund ist. Also ist es dann so, wenn ich dann online mir da einen Putter von denen zusammensetzen würde und ich würde dann nicht euren Putter wählen, würde der dann auch nicht zu 100% quasi deren Putting-Philosophie entsprechen, also nicht zu 100%.
Ja, kann man so sagen. Das ist ja immer die Frage, dieser Prozentsatz, die Tour möchte natürlich diesen 100%-Ansatz, die anderen Schäfte sind ja auch gerade, aber halt nicht zu 100%. Mhm. Man kann natürlich auch Glück haben und genau einen von diesen 1000 Schäften bekommen, der auch gerade rund ist von den anderen Firmen, aber der Lab hat das allgemein gut, nur wie gesagt, das ist prozentual wirklich gering. Ich glaube, dass man das kaum spürt, aber auf der Tour spürt man das natürlich und die Golfverrückten und Golfenthusiasten wollen natürlich auch das beste Produkt und kaufen natürlich unseren Putter, weil es einfach das beste Produkt ist. Also lässt sich nicht streiten, das sagt auch LabGolf und das sagen alle am Markt, dass wir einfach das beste Produkt haben und das beweist ja auch, dass die PGA die Spieler auf der, die Tourspieler darauf vertrauen, weil auch wenn es nur 1% oder 2% oder auch 5% sind, dann geht halt ein Ball mehr rein und das sind halt dann doch, hat große Auswirkungen in der Golfwelt auf das Preisgeld, aber auch auf eventuell die Tourkarte zu behalten oder auf andere Sachen.
Ich finde ja, in so einer Welt, in der wir leben, also Profigolf ist ja sehr weit eigentlich entkoppelt vom Amateurgolf, weil da geht es ja wirklich um Leistung, Genauigkeit, Konsistenz, 8 Stunden Training, wie du gesagt hast. Wenn wir jetzt ein bisschen wieder auf unseren Club-Alltag setzen, ich bin da ja immer, ich sag mal, ich habe da auch immer eine kritische Meinung, weil ich sage so, ich verstehe es ja, dass alle zum Fitting rennen und sich irgendwie dann optimieren und dann noch was. Ich frage mich bloß, also weil für mich ist es alles immer so, klar muss man sich irgendwie leisten können, ist ja auch alles nicht so mega günstig. Viele kaufen halt einfach von der Stange, da muss man auch jeder, wieder bei der Mode, glaube ich, wissen, möchte man von der Stange kaufen oder was, halt Custom. Aber ist jetzt mal wirklich gefragt, so der Unterschied zwischen Standardschäften und einem Premium-Produkt wie bei eurem, ist es für Amateurspieler überhaupt erlebbar oder sind die Unterschiede so marginal, weil sie eh sehr inkonsistente Schwünge haben?
Nö, eigentlich eher Zweiteres. Also der normale Golfer, der wirklich nicht oft spielt, der spürt kein, also der wird nicht so viel Unterschied spüren. Also wo er vielleicht einen Unterschied spürt jetzt bei unserem Driverschaft ist, weil er sich einfach besser anfühlt, weil er einfach weicheres Treffgefühl. Aber dafür muss man den Ball ja auch erstmal eigentlich in der Mitte treffen oder einigermaßen in der Mitte treffen, um das zu spüren. Und wenn man wirklich wenig spielt, dann spürt man das auch nicht. Das habe ich selber die Erfahrung. Also ich würde sagen, ja, also unser Produkt ist definitiv für Spieler, also klar für die Weltklasse-Spieler, aber ist natürlich auch ein Produkt für die ambitionierten Golfer, die wirklich trainieren auch und auch Wert drauf legen, dass sie dann ein super hochwertiges Produkt haben. Der allgemeine Gast, der jetzt irgendwie was von der Stange kauft, dem würde ich auch nicht empfehlen, jetzt einen TPT-Schaft zu kaufen, auch wenn es gut wäre für unser Business, aber der spürt es tatsächlich nicht, weil er soll erstmal auf den Golfplatz gehen und spielen und da ein bisschen besser werden. Wir haben wirklich ein Produkt, würde ich sagen, für ambitionierte Golfer, die einfach gerne Golf spielen und einfach das beste Produkt haben und damit einfach, und es fühlt sich besser an, ist einfach. Ja, dann lohnt sich das Ganze und das ist auch unsere Kundschaft.
Oder halt der Pro-Amateur, der sich gerne anfühlen will wie ein Pro-Golfer mit dem absolut teuersten Set und dem besten Chef und dem allerschicksten
Sachen. Und es gibt natürlich auch die Leute, wie jetzt vor allem in Asien merken wir das halt einfach, die wollen einfach das teuerste haben, weil es einfach
egal,
das Beste ist und wollen das haben. Ist ja auch gut, ich meine, sie haben ja keinen Nachteil dadurch.
Absolut.
Wie es halt wie ein Statussymbol. Ich meine, unsere Chefs sind nicht die billigsten, aber sie sind auch in der Produktion aufwendig und auch recht teuer, also wesentlich teurer als die Schäfte, die anderen Konkurrenzschäfte auf dem Markt. Aber wie gesagt, wir haben das beste Produkt, wir haben unsere Market-Nische auch und gehen da auch selbstbewusst vorwärts.
Gibt es denn eigentlich, sage ich mal, so für Clubfitter alter Schule auch irgendwie Nachteile jetzt vom automatisierten Prozess? Also ne, früher, wo du sagst, da weiß man, wo der Kickpoint ist, da ist halt jeder schafft irgendwie so ein bisschen Handarbeit. Gibt es jetzt eher Vorteile durch die Automatisierung, deiner Meinung nach?
Ja, also die Clubfitter jetzt an sich wollen ja eigentlich auch ein Produkt, was immer gleich ist und weil dann sie testen das mit dem Kunden und dann kriegen sie auch das Gleiche für den Kunden. Also der Kunde hat genau den gleichen Effekt. Deswegen ist da jetzt kein Unterschied. Das ist einfach eigentlich nur eine Sache von dem Clubfitter, ob der das überzeugt ist von dem, dass es sich lohnt für den Kunden das Produkt zu kaufen, weil wie gesagt, es hat ja einen recht hohen Preis. Und er ist dann verkauft, aber eigentlich Nachteile gibt es überhaupt nicht, es gibt eigentlich nur Vorteile, also jetzt zum Beispiel die Fitter von LabGolf haben gesagt, oh, sie haben endlich einen Schaft, der genau rund ist, der passt genau immer unten perfekt rein, da müssen sie nicht irgendwie nachschleifen, eine Kleinigkeit und alles so, sondern der Schläger lässt sich schneller zusammenbauen, weil einfach er immer gleich ist und das hat schon, also jetzt für den Clubbauer eigentlich diese Vorteile auch, dass es eigentlich einfacher ist.
Ich finde ja schön, dass du den asiatischen Markt angesprochen hast. Ich glaube, wir hatten auch schon mal in irgendeinem Weihnachtspreview die Honma Gold Eisen für über 40.000 Euro. Hey, wer es braucht? Aber das ist ja ein lustiger Trend, der auch wirklich in China zum Beispiel stattfindet, wo dann wirklich so Showküchen in Wohnungen reingebaut werden mit deutschen Marken, die dann einfach nie angefasst werden. Und dahinter ist nochmal die eigentliche Küche für die Bediensteten. Und da ist natürlich lustig, dass du sagst, ach, in dem Markt funktioniert es auch ganz gut, weil wenn du halt das absolute Premium-Produkt kaufen willst, dann go for it, dann hast du es halt. Also schielt ihr auch so ein bisschen auf den Markt oder ist es so einfach eher ein netter Side-Effekt?
Ja, eigentlich ist es ein netter Side-Effekt, weil wir stehen für absolute Qualität und auch Präzision und eigentlich Genauigkeit und diese Sachen. Jetzt bei Honma, die Firma kenne ich natürlich auch gut, die teuren Schläger, da ist ja auch dann Gold mit eingearbeitet. Das sind ja auch Materialien, die einfach den Schläger teurer machen. Und die haben, Honma hat auch gute Schläger, kann man so sagen, aber halt gesagt, wenn wir in diese Preisregion gehen, dann haben sie ja wirklich dann auch Sachen eingearbeitet, die einfach normalerweise in einen Golfschläger nicht gehören. Das ist dann wirklich reines Statussymbol und geht auch nicht auf die Performance. Bei uns, wir sind wirklich voll auf Qualität, Performance und alles getrimmt, okay. Und das ganze Unternehmen steht so und wir haben das beste Produkt und es kostet den Preis, aber es kostet den Preis, weil es auch in der Produktion relativ teuer ist, das hochwertige Carbon, die Maschinen, die das ganze, die Schäfte rollen, dass sie immer gleichmäßig ist relativ aufwendig und deswegen sind wir auch teurer, aber nicht teurer, weil wir so viel Geld verdienen wollen, sondern teurer, weil es einfach aufwendig ist und nur durch die aufwendige Herstellung können wir auch das beste qualitative, ja, Produkte erzeugen.
Aber dann gibt es sozusagen keine TPT X Swarovski Edition.
Das wird es auf jeden Fall nicht geben. Also wir machen Limited Editions, die haben aber den gleichen Preis, aber das ist rein einfach vom Marketing machen wir da tolle. Jetzt dieses Jahr hatten wir für den asiatischen Markt wieder die New Year Snake auf dem Schaft und war echt super.
Kleine technische Frage noch im Bereich Thin in eurem Firmenname. Wie dünn ist denn eine Schicht von eurem Carbon?
Auch eine gute Frage, aber die Carbon-Schichten, ich meine, wir sind in der Lage, einfach sehr, sehr dünne Carbon-Schichten zu produzieren, die sehr stabil sind. Das kann ich jetzt in diesem Golfschaft-Thema wirklich auch gar nicht nennen, weil das auch natürlich highly confidential ist, dünn das Ganze ist. Und da haben wir praktisch für den jeden Schaft haben wir eine Dicke vom Carbon, dass wir um diese Mandrel, wo die Schäfte dann hergestellt werden, wickeln und da hat jeder ihr eigenes Rezept und jeder eigene Schaft. Das wird natürlich in der Entwicklung, in unser R&D-Team alles entwickelt und getestet und wir können nur sagen, dass wir Carbon dünner und stabiler herstellen können als alle anderen Firmen, die es auf dem Markt gibt. Also unabhängig jetzt im Golfmarkt sogar, überhaupt im ganzen Carbon-Sektor.
Sehr gut, sehr gut. Und dann noch eine Ausrichtungsfrage, den Prozess des Online-Fittings, wo ich mich da befinde, in welcher Range, hast du ja kurz auch vorhin schon angeschnitten. Aber das sieht für mich ja jetzt tendenziell für den Moment eher so aus, als wenn man sich tatsächlich eher für den Amateurspieler dort ausrichtet. Gibt es denn in der Zukunft vielleicht auch eine Ausrichtung in den Bereich Profi, dass man sagt, okay, ich versuche mich jetzt auch da nochmal gesondert zu positionieren? Oder arbeitet man auch mit den Schäften jetzt mit Profispielern, wenn die einen ansprechen?
Das sind die gleichen Schäfte, die wir mit auf der Tour benutzen. Da wird meistens die Nitro-Serie benutzt. Es gibt aber auch welche, die Power-Serie, die schwereren Schäfte. Das ist wirklich Geschmackssache, aber diese Serie, sagen wir mal, diese Nummern, von denen wir gesprochen haben, 14 und 15 und auch 16, das sind so die härteren Modelle von Extra Stiff bis einen harten Stiff-Schaft, die werden eigentlich auf der Tour gespielt und dann auch auf der Ladies-Tour gespielt. Also die Ladies spielen auf der Tour eher den, sagen wir mal, 15 bis 17 und die auf der PGA Tour oder DP World Tour spielen von 14 bis 16, also von der Stärke. Und da gibt es ja in diesen High und Low haben verschiedene Gewichte und verschiedene Kickpoints und dann kann man sie noch tippen unten und da gibt es ja, wie gesagt, da müsste man sich jetzt in der Golffachbranche richtig auskennen, aber diese Schäfte werden alle gespielt und wir haben uns da auch fokussiert, aber wir haben natürlich auch das jetzt als Priorität. In der Zukunft werden wir uns wieder auf die Tour noch mehr konzentrieren und dort noch mehr präsent sein, aber mit eigentlich den gleichen Produkten, nur vielleicht anders getippt und getrimmt.
Okay, sehr gut.
Aber die Produkte, die man hier online kaufen kann, sind auch die Produkte, die auf der Tour gespielt werden. Und wie gesagt, die sind 1:1 so und nicht wie bei anderen Schachfirmen, Konkurrenten, dass man die auf der Tour, einen Schacht wird gespielt und den dann kauft, ist dann wirklich anders.
Wenn man jetzt das Online-Fitting macht, wird man ja durch so einige Fragen geführt, für die ich jetzt per se erstmal mir denke, da habe ich meistens irgendwie jetzt nicht unbedingt eine Antwort. Wie, mag ich jetzt schnell, doll, irgendwas, keine Ahnung. Ist es dann eher so ein Thema, wo du sagst, ach, geh doch mal zum Fitter und find es mit dem raus? Oder gibt es irgendwie da so Empfehlungen, wo man sagt, na, probier doch mal, denk doch mal drüber nach und schau erst mal?
Ja, also wenn man so gar nicht weiß, sollte man schon zum Fitter gehen. Und wir arbeiten aber gerade auch in diesem Online-Tool noch weiter, dass wir genau solche Fragen vielleicht besser beantworten mit einem, erstmal mit dem Chatbot und dann auch mit einem Kundenservice, den man auch direkt anschreiben kann, auch eventuell telefonieren kann. Das sind alle Bereiche, wo ich jetzt gerade auch involviert bin und die wir versuchen einfach besser zu machen, um die Leute noch mehr zu überzeugen, einfach, dass sie mehr Vertrauen haben, dass sie auch den richtigen Schaft kaufen. Und an der Return Policy arbeiten wir gerade. Also da wird an allen Bereichen gearbeitet, weil das ja alles jetzt neu gekommen ist. So in den letzten, die ganze neue Aufschlag von TPT. Und da wird in den nächsten Jahren auch noch einiges passieren.
Okay, wo können sich die Leute informieren? Jetzt darfst du noch hier 2 Minuten Werbung machen für dich und euch und sagen, wo sie überall raufklicken sollen.
Ja, eigentlich das Wichtigste ist, dass Sie sich einfach mal mit der Materie von tptgolf.com auseinandersetzen und da mal schauen, was Sie da einfach, da wird auch viel auf YouTube wieder erklärt, wie die Technologie ist und wie man da gefittet wird und so einfach mal, dass die Leute auf die Webseite gehen, sich den Schaft angucken und das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Für mich selber brauche ich eigentlich keine Werbung haben. Jeder kann mich gerne googeln, Tino Schuster. Da kriegt man dann auch Infos bei Wikipedia und auch meine Erfolge, was ich alles erreicht habe. Und mir ist eigentlich nur wichtig, dass die Leute einfach wissen, dass es TPT Golf gibt, dass da in den nächsten Jahren auch einiges passieren wird und von dem Brand in den nächsten Jahren noch einiges zu hören sein wird.
Jo, also schaut raus, es ist die, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ist TPT. Ich glaube, euer Logo sind so gelbe Pfeile, die hoch und runter gehen, ne? Das könnte man ja mal so als Visual Cue nochmal dazugeben.
Ja, yeah, genau, gelb und schwarz, gelb und Carbon, das sind so die.
Und ich glaube.
Schwarz-gelb.
Ja, schwarz-gelb, genau. Naja,
eigentlich
deine Lieblingsfarben, Beauty. Ja, ja, hör auf, jetzt gehen nicht genau, in die falsche Richtung, auf keinen Fall.
Ja, das ist genau richtig.
Nein. Aber du als gebürtiger Stuttgarter freust dich doch sicher, dass jetzt auch dort wieder ein Sieger errungen wurde. Nein, wir wollen ja nicht über Fußball reden.
Absolut.
Wir wollten ja nicht über Fußball reden. Genau, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ihr fertigt auch in EU und Polen, ist das korrekt?
Genau, wir fertigen also die R&D-Team sitzt in der Schweiz und die Firma, die Hauptmutter sitzt in der Schweiz und die Technologie, also die Produktion ist in Polen mit den Maschinen und wie gesagt, dadurch, weil es maschinell ist, ist es natürlich hier in Europa produziert, die anderen Schaftfirmen alle produzieren in Vietnam oder in China und da werden einfach die Schäfte gerollt und gerollt, wie man sich das so vorstellt, wie das in Vietnam und Asien passiert, auch wie gesagt, bei allen Konkurrenzfirmen.
Also ein bisschen wie mein Haus. Der Kredit kam aus der Schweiz und gebaut wurde es in Polen. Nee, wunderbar. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Wir verlinken dich und euch natürlich hier in den Shownotes. Ich freue mich schon auf den Fitzpatrick'schen Beauty hier in den nächsten Folgen, wo er mir dann wieder kleinteilig erzählt, welchen Talk er wann wie gehauen hat. Ich werde ihn fragen, wie oft er dann den 1,5er Bounce geschafft hat. Ich werde mir das auf jeden Fall, wenn ich Zeit habe, auch mal mit angucken und damit mal, vielleicht lässt er mich ja auch mal damit schwingen. Vielleicht stelle ich ja auch fest, hey, macht was anderes mit mir. Aber vielleicht toppe ich den auch einfach nur 3,50 Meter weit statt 3 Meter. Kann alles sein. Ich finde es auf jeden Fall schön, Tino, dass du die Zeit genommen hast und das hier uns mal so vorgestellt hast. Und auch mal wirklich so ein bisschen von einem Ex-Pro auf einer Tour noch ein paar Insights bekommen hat, wie das Leben danach weitergeht. Also vielen Dank von meiner Seite, dass du da warst.
Ja, ich bedanke mich auch. Es hat mir riesig Spaß gemacht und bin auch auf die Testergebnisse gespannt.
Ja, ich bin auch auf die Testergebnisse gespannt und ich bedanke mich natürlich auch bei dir. Und unsere Zuhörer werden in den nächsten Wochen dann auch mal wieder ein paar Zahlen von mir bekommen.
Das lieben sie.
Und das lieben sie. Und bis dahin war es bisher erstmal schön. Und ich glaube, ich beende dann den Tag wie immer. Und hoffe natürlich, dass unsere Zuhörer wieder mal ihren Spaß hatten. Die Zeit war wieder schnell vorbei. Wir sind wieder bei 50 Minuten gelandet. Und wir hören uns dann wie immer in der nächsten Woche wieder. Und bis dahin, denkt immer schön dran, immer schön auf dem Fairway bleiben. Tschüssi.
Ciao.
Ciao.
Das war Hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.